heute haben wir wieder eine spannende Folge der Dental Late Night Show mit Dr. Stefan Helker und mir, Christian Henrizi. Und zwar live von der EDS. Wir haben auf der EDS an zwei verschiedenen Tagen eine Aufnahme gemacht, jeweils nur vielleicht eine Viertelstunde. Das heißt, es ist eine ganz kurze Folge dieses Mal. Und da haben wir uns gegenseitig berichtet, was für uns so die Highlights der EDS waren. Also das ist insbesondere eine Folge, die sich für die Daheimgebliebenen lohnt. Ne? Die EDS war Mitte März, war spannend. 120.000 Besucher, Aussteller aus über 160 Ländern. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, es war gerappelt voll. Und vom Erfolg her war bisher die erfolgreichste EDS, die ich besucht habe über all die Jahre, war die EDS 2017. Und die jetzige EDS war sogar noch erfolgreicher. Das heißt also sowohl von den Kundenkontakten, von den Abschlüssen, von den Besucherzahlen, so wie wir sie gezählt haben. Also das war schon unfassbar gut, interessant, viele Leute getroffen. Ich habe viele Pressekonferenzen besucht, das mache ich immer sehr, sehr gerne. Das spart mir so ein bisschen die Wege durch alle Gänge oder zu jedem einzelnen Stand, um zu fragen, was habt ihr denn Neues? Ich schaue mir einfach an, was es da so Neues gibt und lese mir so ein bisschen durch, was da announced wird im Vorfeld. Und da habe ich dann auch meine drei Takes mit Stefan gemacht, dass ich gesagt habe, okay, die drei Sachen finde ich besonders interessant. Und Stefan sagt auch noch, welche drei Sachen er besonders interessant findet. Also, um mal mit schlechterem Ton als jetzt mein Intro hier die Stimmung von der EDS einzufangen, ist diese Folge möglicherweise interessant für die Daheimgebliebenen und vielleicht auch für einige, die auf der EDS waren. Und ich will diese gar nicht länger auf die Folter spannen. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und los geht's.
So, herzlich willkommen zur Dental Late Night Show. Obwohl gar nicht Late Night ist. Christian, was ist denn hier los?
Also das Gesicht fühlt sich so an, als wenn es Late Night ist.
Oh, ist das schon also, so? Gerade schon am Mittwoch.
Hör mir bloß auf, du. Die Luft ist ja hier so schrecklich. Man hält es ja echt kaum aus. Also wir können simulieren, als wenn es denn Late Night wäre. Obwohl wir, wenn wir jetzt rausgehen würden, würde die Sonne gehen. Genau. Aber du siehst ja aus wie das blendende Leben. Dich scheint es noch nicht so zu treffen.
Oh Mensch, Mensch, der alte Charmeur schon wieder hier, ne?
Ja, ich meine den da.
Ja, das seht ihr jetzt gerade nicht. Also wir sind jetzt hier live auf der EDS. Es ist Mittwoch, der 15.03.2023. Und wir haben gesagt, wir wollen natürlich von der weltgrößten Messe, wir haben ja schon aus New York gesendet und jetzt darf natürlich Köln nicht fehlen mit diesem Mega-Event. Die erste richtig krasse Dentalmesse nach Corona. Und wir haben gesagt, wir machen heute eine Folge live, die ihr aber natürlich auch später im Podcast hört. Vielleicht hört ihr das jetzt gerade im Podcast oder bei uns auf dem YouTube-Kanal. Und wir wollen uns einfach über die Highlights mal unterhalten. Was passiert denn gerade so in der Dentalbranche? Welche Neuheiten wurden hier so festgestellt oder vorgestellt? Und vor allem, wo geht der Dentalmarkt in den nächsten Jahren hin? Hier kommen ja die ganzen Hersteller und revealen quasi Produkte, Neuerungen, Software, alles Mögliche. Und da du immer sehr eng am Puls der Zeit bist, machen wir heute einen ersten Teil. Vielleicht schneiden wir den nachher zusammen, wo du deine drei Highlights quasi einmal vom Besten gibst. Du gehst ja immer auf die Pressekonferenzen, hast du gesagt. Und dann machen wir am Samstag noch einen zweiten Teil, wo ich meine Highlights präsentiere und daraus machen wir einen schönen Wrap-up, eine schöne Folge und vielleicht hat der eine oder andere nachher noch eine Frage im Q&A, das heißt, wir werden gleich auch noch Fragen zulassen und damit würde ich sagen, Christian, leg doch mal los. Also, was erwartest du dir hier von der EDS und was sind so deine Highlights?
Also erstmal ist es ja die erste richtige EDS seit 4 Jahren. Ne? Es gab zwischendurch mal so eine kleinere, aber noch mit starken Einschränkungen, da durfte nichts ausgeschenkt werden und dies und das, also so ein bisschen der Spaßfaktor wurde da genommen. Und jetzt ist der Spaßfaktor wieder voll da. Das heißt, man kriegt gute Bewirtung, dadurch ist die Stimmung auch besser. Wenn man was zu trinken hat, dann ist es auch so, dass die Leute sich dann auch länger mit gewissen Themen beschäftigen, weil sie nicht so kaputt sind und sich so schnell hinsetzen müssen und dann wieder zurückgehen. Wir haben 2000 Aussteller auf der EDS. Ich habe mir die Hallen alle angeschaut. Es ist wie in besten Zeiten. Die Gänge sind zwar minimal breiter, würde ich sagen, auf den ersten Blick, ohne das jetzt verifizieren zu können. Aber es ist Wahnsinn. Die Hallen sind alle voll. Es gibt unglaublich viele Innovationen, auch im Verhältnis zu 2 Jahren und 4 Jahren. Und wie du richtig sagst, ich treibe mich immer am Eröffnungstag, am Dienstag auf den Pressekonferenzen rum und schaue mir dann an, was haben die großen Unternehmen zu präsentieren. Die warten ja auch immer auf die Kickoffs. Die werden ja kein neues Produkt im Dezember oder Oktober veröffentlichen, wenn die EDS im Fortfolgejahr ist. Ne, dann warten schon bis zur EDS mit und so mache ich es mir immer leicht und laufe da durch und nehme da immer das Beste mit. Und da habe ich heute ein paar Sachen mitgebracht, die ich ganz gut finde. Kommen wir aber gleich zu. Grundsätzlich finde ich die Stimmung hier sehr positiv. überraschend positiv, also noch besser, als man es eigentlich erwartet hatte. Ich hatte auch erwartet, dass viel mehr so Angst haben, sich in diese Menschenmenge zu schmeißen.
Vor allem, weil das Wort positiv ja momentan so negativ belegt ist, ne?
Ja, genau. Absolut richtig.
Aber du meinst das andere positiv, ne? Das Mindset.
Ja, genau. Also sie lächeln, kommen entgegen und die Unternehmen haben wieder Freude, sich mit Dingen zu beschäftigen, wo man ja wirklich sagt, in den letzten Jahren war das ja ein Auf und Ab. Erst wusste keiner, dürfen wir noch Patienten behandeln. Die Unternehmen strichen alle Budgets zusammen. Es gab Entlassungen, es gab Praxisschließungen. Dann auf einmal ging es 21 durch die Decke. Alle haben mehr behandelt. Die Behandlungen wurden nachgeholt. Die Unternehmen haben wieder mehr in Forschung und Entwicklung investiert. Und jetzt haben wir so ein bisschen die Frucht daraus, aus der Forschung und Entwicklung, die eigentlich die ganze Zeit, 4 Jahre nicht richtig präsentiert wurden, die jetzt hier eskalieren. Und
ja, weil die, sag ich mal, die Unternehmen jetzt auch wieder die Confidence, also dieses Selbstbewusstsein haben, zu sagen, okay, jetzt sind die Praxisinhaber wieder bereit, ganz normal mit einem normalen, ja, sag ich mal, Investment reinzugehen. Man hat ja immer so gesagt, man weiß ja nicht, Unsicherheit ist ja immer ein Investment-Hammer, ne, sag ich mal. Sobald du Sicherheit hast, auch psychologische Sicherheit, das meiste war ja gar nicht so richtig. Es ist ja nichts passiert in dem Sinne, ja. Aber alleine, wenn du nicht weißt, wo es hingeht, wo du stehst, allein dann sagst du schon, komm, ich lass mal lieber das eine oder andere Investment in der Hinterhand, einfach, falls irgendwie was abschmiert, dass ich dann Liquidität habe. Und jetzt, glaube ich, der eine oder andere Hersteller sagt, okay, jetzt haben wir das Signal vom Vertrieb da draußen, dass die Leute wieder Bock haben, auch ihre Praxis und die Weiterentwicklung zu investieren.
Absolut, das sehen wir sehr deutlich. Also, was fand ich interessant? Die Evoclar-Pressekonferenz war interessant. Die Henry-Schein-Pressekonferenz, die war interessant. Da waren, ich glaube, bestimmt 100 Pressevertreter da. Also 100 Leute, die da mitschreiben, mit Simultanübersetzung Deutsch-Englisch. Da denke ich, okay, ist das hier irgendwie nach dem Länderspiel, wird der Bundestrainer interviewt. Ja? Und was ich interessant fand, war die Aussage, dass wir in 2 Jahren wahrscheinlich, also zu der nächsten EDS, werden die ZE-Kosten, könnten die bis auf 10% der derzeitigen Kosten runtergehen, weil solche Sprungentwicklung im 3D-Druck in den Materialien gemacht worden ist, die sich jetzt so langsam materialisieren. Und wenn ich mir überlege, was kostet das jetzt, die ZE herzustellen, was kostet sie vor 2 Jahren und 4 Jahren, wenn man in EDSen denkt, vor 2 EDSen, also 1,5, wenn man die halbe mal mitnimmt, ne, was sich das so gewaltig entwickelt hat. Das war für mich ein Riesengewinn. Ungefähr 3 Milliarden Menschen in der Welt haben keinen Zugang zur Zahnmedizin, zur zahnmedizinischen Behandlung. Ja. Und wenn du jetzt uns alle anbetrachtest, oder bei dir die Patienten in der Praxis betrachtest, ob ZE jetzt ein paar Cent mehr kostet, ein paar Cent weniger kostet, scheiß der Hund drauf. Aber diese ganzen sozusagen unterversorgten Länder, die davon profitieren, dass jetzt die Entwicklungssprünge gemacht werden, dass da die Zahnmediziner diese Dinge nutzen können, die wir hier auch schon seit Jahren nutzen. Und das sehr, sehr viel günstiger, dank der neuen Digitalisierung. 3D-Druck.
Ja, Scannertechnik auch. Scannertechnik. Das heißt, du bist ja dann mehr oder weniger, du musst den 3D-Drucker ja nicht mal vor Ort haben, sondern der Abdruck musste früher seinen physischen Weg noch von der Praxis ins Labor finden. Jetzt kannst du theoretisch sagen, der erste krasse Drucker steht in Würzburg, ich habe meine Praxis in Berlin. Ja, aber ich habe einen Scanner, ich kann den Scan einfach rüberschicken und kann dort dieses Gerät auslasten und krieg dann diesen günstigen ZE halt geschickt. Wir können diese Infrastruktur ja auch ganz anders nutzen, dadurch, dass wir den Weg des Abdrucks, also die Informationsgenerierung, die ich ja brauche, um ZE anzufertigen, unabhängig gemacht haben von einem physischen Produkt, dem Abdruck.
Ja, absolut. Und das musst du jetzt nochmal nicht nur Würzburg und Hannover denken, sondern denk das mal Bangladesch und Berlin. Ja,
ja oder Kenia. Oder?
Genau, das heißt, wir haben ganz andere Möglichkeiten, da Gesundheitsversorgung hinzubringen, weil die Kosten so gesunken sind. Und die Kosten sind deswegen auch so gesunken. Und wir sind da mit schuld dran. Das ist ja sehr gut, weil wir als mitteleuropäische Zahnärzte halt sehr, sehr viel investieren. Dadurch können die Firmen dann wieder die Forschung und Entwicklung zu bezahlen, um die Dinge besser zu machen. Das war für mich ein Riesenwin, dass die ZEs auf vielleicht sogar auf 10% der derzeitigen Kosten in den nächsten Jahren fallen.
Haben die gesagt, welche Art von ZE, also welche 3D-Druckversorgungsarten man dort bedienen kann? Ist das nur zum Beispiel Prothesendrucken oder geht es hier wirklich auch in Keramiken rein? Und haben die dazu gesagt?
Es wurde generell davon gesprochen und sicherlich musst du im Detail nachschauen, dass es auf gewisse Keramiken nicht funktioniert. Da bist du dann vielleicht nur 10% oder 15% an sich unter den heutigen Preisen. Aber andere Materialien oder Materialkombinationen, die man auch gut 20, 30 Jahre tragen kann oder 10 Jahre, also was man da zur guten Erstversorgung braucht. Wenn du dein Gebiss nicht in Ordnung hast, dann kannst du deine Ernährung nicht vernünftig in Ordnung und ausgewogen haben. Und das reicht ja schon, um da ein besseres Leben zu etablieren. Das war ein Riesenwin. Der zweite Riesenwin, den ich hatte, ist, in den USA hat 2019 der erste übergreifende Studiengang gestartet zur Anwendung der Digitalisierung in der Zahnarztpraxis.
Unfassbar notwendig.
Absolut. Denn wir sind ja absolut unterdigitalisiert in der Zahnarztpraxis. Immer wieder die berühmte Zahl, die wir schon tausendmal besprochen haben. Die Industrie in Breite gibt 4,5% für Robotik und Digitalisierung aus. Ich nenne es immer Digitalisierung, um es einfach zu machen. Vom Umsatz. Also 4,5 Euro von 100 Euro Digitalisierung und Robotik. Die Zahnärzte geben 1,5 Euro aus, also 1,5%. Das heißt, komplett underserved, was Robotik und Digitalisierung angeht. Und umso wichtiger ist es, dass die Dental Schools in den USA jetzt anfangen, die Leute in diesen Dingen zu trainieren. Das, was bei uns so ein bisschen die Approbationsordnung ist, wo das ja noch nicht so richtig auftaucht, haben die jetzt damit angefangen. Ich hoffe, wir machen uns das zum Beispiel, dass wir sehr, sehr viel mehr Digitalisierungsthemen in unsere Lehre mit aufnehmen. Und wir brauchen immer jemanden, der vorläuft. In dem Fall ist es wieder mal der Amerikaner, das hat Stan Bergman von Henry Schein hat das erzählt, dass sie da eine umfangreiche Initiative da gestartet haben und es hat tatsächlich funktioniert. Die machen jetzt ist glaube ich der erste Jahrgang oder der zweite Jahrgang, der da rauskommt. Fand ich wahnsinnig spannend, weil es so unglaublich hilfreich ist, die Zahnmedizin effektiver und produktiver zu machen.
Genau, am Ende des Tages ist die Digitalisierung wie eine Art Vehikel, um den Zahnarztpraxen eine Effizienzsteigerung zu ermöglichen, weil es gibt diese Softwarelösungen bereits am Markt, ob das jetzt auf der Zahlenseite ist, ob das auf der Prozessseite ist, ob das Chairside ist, also wirklich Behandlungsschritte zu digitalisieren, eigentlich völlig egal. Am Ende des Tages ist Digitalisierung ja kein Selbstzweck, sondern Digitalisierung ermöglicht gewisse Dinge zu automatisieren, zu standardisieren, weg von einer Person 1:1 zu bewegen und das sozusagen in die Hände von einer KI, von einer Automatisation zu geben und dann wieder mehr Zeit zu haben. Das habe ich auch gerade schon im Talk mit Paul Hadrosik besprochen, für die eigentliche Dienstleistung, für den Service. Weil wir haben zu wenig Zahnärzte, wir haben zu wenig Fachpersonal und wir haben immer mehr Bürokratie. Und diese Bürokratie muss trotzdem erledigt werden. Wir brauchen das QM, wir brauchen die Sterilisationsdokumentation, wir brauchen die Validierung, all das, was damit einhergeht. Aber dann lasst uns das doch eine Software erledigen, ja, dass wir unsere wertvolle Zeit, von der wir pro Woche 39 Stunden haben oder wenn ich vielleicht Inhaber bin, vielleicht ein bisschen mehr, dass ich die wieder dafür benutzen kann, um Menschen am Stuhl zu helfen und das, was nicht automatisiert werden kann, zu erbringen, nämlich die Implantologie, die Kieferorthopädie, Parodontologie, Zahnheilkunde und was damit alles zusammenhängt.
Genau. Bei der Digitalisierung haben wir aber noch so ein paar Probleme. Ne? Zum Beispiel, das ist mein dritter Punkt und das ist eigentlich so ein, ich hoffe, es wird ein Win, aber aktuell ist es noch so ein Medium oder so ein Lose. Bei all der Digitalisierung, die Systeme, mit denen wir jetzt starten, das sind okay Systeme. Einige sind schon besser, andere sind in der Verprobung und sind noch nicht richtig einsatzfähig. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen. Brauchen wir nicht an die große Glocke hängen, aber es gibt da so ein paar, wo wir sagen, okay, noch weit, weit weg von der Marktreife. Ein paar anderen soll ich sagen, okay, das ist schon weit fortgeschritten. Ein Riesenproblem bei der Digitalisierung ist aber folgender, dass jeder Hersteller irgendwie so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht. Ja, es wird irgendwie eine Schnittstelle geschaffen, die nur ich selber bedienen kann. Das heißt, ich kaufe mir einen Scanner, das kann ich nur mit der Software nutzen. Und dann kann ich nur das und das Labor ansteuern, so sinngemäß. Und das ist das Riesenproblem, was auch erkannt wurde, das haben sie auch über die Pressekonferenz gesagt, diese Closed-Shops-Mentalität, diese fehlende Schnittstellenoffenheit über Systeme rüber. Das heißt, du kannst den digitalen Full-Circle schon anbieten. Du kannst es. Ja. Aber das Problem ist, du bist festgelegt immer auf immer irgendeinen Hersteller und du willst ja eigentlich Best of Breed. Du willst ja sagen, du möchtest die beste Software mit in der Kombination mit dem Scanner für das, was du machst und dann muss es funktionieren. Und dann, welches Display benutzt du? Benutzt du das iPhone oder das iPad oder benutzt du irgendein Samsung oder was? Aber das muss mit sich verknüpft funktionieren.
Ja, und du hast Insellösungen teilweise. Ne? Das heißt, du hast zwar alles da, aber die Sachen kommunizieren dann nicht miteinander. Ne? Und dann haben wir natürlich ganz viel Friktionsverlust und dadurch natürlich Rentabilitätsverlust und Frust. Ne? Das heißt, dann gehen die Praxen her und wenden diese Software gar nicht an, weil sie merken, okay, das ist super umständlich. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel immer gewohnt bin, immer den gleichen Workflow zu haben und ich muss dann irgendwo noch 3 Ebenen tiefer irgendwo reinklicken auf den Desktop, öffne eine neue Software, die startet zum Beispiel nicht von selbst, dann hast du die meisten ZFAs und die meisten Zahnärzte schon verloren im Alltag. Ne?
In der Absolut. Handel. Es fehlt da an Middleware, es fehlt da auch vor allen Dingen an, also ich glaube, du als Zahnarzt, du willst so offene Systeme. Ja, welcher klar. Hersteller, der mit dir ins Gespräch kommen will oder sollte, sagt, oh, ich habe hier ein tolles geschlossenes System, dafür bist du von mir abhängig und egal, was für ein Mist ich dir da in Zukunft reinbaue, du musst mich benutzen. Ja? Das willst du nicht. Das heißt, das ist überhaupt nicht im Interesse der Zahnärzte und Zahnärztinnen, was da gemacht wird. Einfach nur, dass diese Closed-Shop-Mentalität gebaut wird. Wir müssen da offene Systeme haben, dass der Zahnarzt bestmöglich arbeiten kann, damit möglichst viele Patienten produktiv und effektiv versorgt werden.
Das fängt aber mit der PVS an, ne? Also das heißt, jeder entscheidet sich ja eigentlich einmal für eine PVS-Software, normalerweise. Außer er ist dann so unzufrieden, dass er nochmal wechselt. Aber ja. Ne, die Praxisverwaltungssoftware zu wechseln, jeder, der das schon mal gemacht hat, in einer relativ großen Praxis, der weiß, das ist kein Spaß. Ja, und damit fängt es halt an, ne? Dass die Praxisverwaltungssoftware offen wird mit Schnittstellen und da können die Leute dann andocken. Ne? Im Idealfall ist die PVS in der Mitte und dann habe ich die Systeme drumherum, genau. Die dann eben mit dieser Software kommunizieren, aber auch untereinander kommunizieren, eben wie ein Spinnenweben. Ne? Das heißt, du hast ein Netzwerk, genau. Und die Sachen tauschen sich untereinander aus und dafür brauchst du halt Standards, Kommunikationsstandards, ähnlich wie der DICOM-Standard oder ein STL-Standard und die muss es halt in den verschiedenen Bereichen der Datenvermittlung geben. Ne?
Genau, wir haben ja auch der Verband der Deutschen Dentalsoftware, die VDDS, die hat ja auch ein paar Standardschnittstellen definiert. Das Problem ist, dass bei weitem nicht alle die ansteuern oder ansteuerbar lassen. Einige, die sie verpflichtet haben, bieten sie trotzdem nicht an. Das heißt, du hast da so ein Gegängel. Und dieses Gegängel, wer die Branche so ein bisschen kennt, das kann auch mal locker 3 Jahre dauern. Ne? Aber du kannst ja, wenn du jetzt einen neuen Scanner anschaffst und das dauert dann 3 Jahre, bis du sauber mit denen arbeiten kannst, dann, ja, ich meine, dann überlegst du dir schon, ob du dann überhaupt, was machst du die 3 Jahre? Willst du dann nicht eher, um die 3 Jahre zu überbrücken, nochmal einen anderen Scanner nehmen, wo das dann vernünftig funktioniert? Das heißt, das beeinflusst eigentlich deine, so eine Situation kommt es bei dir nicht, weil es deine Kaufentscheidung derart beeinflusst, dass du von vornherein ein in sich geschlossenes System nimmst. Und das muss ich sagen, das ist schon immer so ein bisschen schwierig. Manchmal wird argumentiert, das ist Medizinprodukte, MPG, das ist ein geschlossenes System, wir müssen das nachvollziehbar halten. Das stimmt in gewissen Hinsichten bei
Sicherheit.
Ja. Bei Sicherheit und bei der Behandlung. Das heißt, du kannst nicht mit einem Gerät mit irgendetwas behandeln, was nicht miteinander kombiniert oder gewisse Stoffe zusammenführen. Ne? Total agree. Aber es funktioniert bei der Software. Meines Erachtens ist das ein sehr billiges Argument. Also auf jeden Fall diese 3 Punkte, die habe ich bisher mitgenommen. Es ist jetzt Mittwoch mit einer positiven Stimmung und ich freue mich wahnsinnig auf die 2. Folge. Wir haben ja noch einen Talk miteinander.
Genau,
und noch
der ist am Freitag, ne?
Freitag haben wir zum 2. Gesundheitsmarkt mit Professor Dr. Zimmer, genau. Professor Dr. Dohm, Anne
Professor
Heinz,
Dr. Anne.
Dr. Anne und Dr. Hecker.
Genau, ne? Das wird richtig gut.
Und ich bin Moderator, da kann ich dir mal ein paar quälende Fragen stellen.
Ach, ich freue mich schon drauf.
Zum Beispiel, warum sieht dein Abbild hier so viel besser aus als du jetzt heute in live? Kannst du mir das mal erklären?
Weil wir dieses Shooting, wir haben mich da mehrere Monate drauf trainiert. Saubere Ernährung, Poren rein. Ja, ich wurde da viel geschminkt und dann haben wir irgendwie den besten Moment abgewartet, haben das eine Bild gemacht und ab da ging es halt einfach nur noch bergab.
Ja, absolut. So kennt man das. Das heißt, du hast vorher 20 Stunden geschlafen.
Ne? Ja, genau. In der Woche.
Ja, das stimmt. Nee, aber ansonsten haben wir das ja, wir haben den Talk am Flashstand am Freitag, Halle 11.2. Nicht zu übersehen, neben den Rolltreppen. Freue ich mich drauf.
Freue ich mich auch besonders drauf.
Kennst du Dr. Gomez?
Ja, habe ich schon mal gehört, ja.
Oh, der ist so krass. Der ist so gut. Der hat gerade davor getragen. War super. Also absolut zu empfehlen. Unser Talk ist zu empfehlen, glaube ich. Und dann machen wir am Samstag noch mal eine kleine Aufnahme zum 2. Teil, ne?
Oder? Genau. Dann schauen wir mal, dass wir noch einen Timeslot
kriegen. Möchte ich mal deine 3 oder 4 Produkte oder Highlights.
Ja, ich war nicht auf den Pressekonferenzen.
Ja? Du darfst dich durch die Gänge winden hier.
Ich war auf den kleinen Ständen. Ich war ganz nah an der Wertschöpfung hier.
Das ist auch genau richtig. So nehme ich die kleinen Unternehmen, die sind ja meistens sehr innovativ und die können keine so große Pressekonferenz organisieren. Das heißt, eigentlich ist es eine gute Aufteilung, ne? Ich habe mir die Großen angeschaut und du nimmst uns die Geheimtipps.
Ich gebe echt so 3 richtig geile Tipps, die man als Praxisinhaber kennen sollte hier auf der EDS, wenn man seine Praxis richtig geil nach vorne bringen möchte.
Ja,
also das machen wir dann am Samstag. Christian,
ich freue mich drauf.
Lieben Dank für diesen coolen Talk. Wir finden uns gleich noch hier an der Bar. Dann könnt ihr euch gerne noch mit Fragen und ansonsten in den Kommentaren wie immer. Und ja, dann ist das ja quasi erstmal der Ende von Teil 1 und jetzt geht's weiter mit Teil 2.
Wo wir gerade von der Zukunft sprechen, die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern? Oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Ihr seid zahnärztliches Fachpersonal und möchtet mehr Verantwortung übernehmen? Bei unserer hybriden Ausbildung zur IHK-zertifizierten Praxismanagerin lernt ihr 8 Wochen vollständig digital, wann und wo ihr möchtet. Weiter erhaltet ihr an 6 aufeinanderfolgenden Tagen geballtes Fachwissen vor Ort. Haltet eure Abwesenheit in der Praxis und zu Hause so gering wie möglich und bleibt flexibel. Lehrgangsstart ist im September 2023. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten findet ihr unter www.opti-pm.de. Link wie immer in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstag früh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein.
So, wir starten nochmal. Herzlich willkommen bei uns hier am Freitag auf der Content-Bühne in Köln. Und zu Gast, nee, ich bin zu Gast bei dir, ne, quasi.
Ja, sozusagen. Heute darf ich ja Host sein unserer Dental Late Night Show.
Genau.
Passenderweise früh am Morgen, kurz nach dem Frühstück, kurz nach dem Aufstehen.
Fall.
Und ja, lieber Stefan, der zweite Teil, im ersten Teil haben wir uns darüber unterhalten, was waren meine besonderen Momente auf der IDS bisher, Neuigkeiten. Und jetzt hast du ja noch ein paar Tage mehr Zeit gehabt und jetzt bist du mal dran mit deinen Top-Momenten auf der IDS. Und jetzt leg mal los.
Also meine Top-Momente, Nummer 1 ist Nummer 1, 2 und 3. Nummer 4 und 5 kommen gleich. Der Nummer 1 Moment für mich ist der Community-Gedanke und das Netzwerken hier auf dem Event. Man merkt einfach, die Leute wollen wieder, sie haben richtig Bock. Und man hat einfach das Gefühl, dass die Menschen wieder für Innovation offen sind. Ganz viele Inhaber sind zu mir gekommen und haben natürlich das Thema Marketing, was wir anbieten, sehr offen dem gegenüber. Aber viele kamen auch hin und sagen, hey, KI, das ist das Next Thing, das ist gleich, kommt gleich nochmal. Aber diese Offenheit gegenüber Veränderung, also diese Angst, die ein bisschen weg ist, jetzt ich mache nichts, weil Corona, ich mache nichts, weil Ukraine-Krieg, ich mache nichts, weil Rezession, die ist für mich so ein bisschen raus. Und ich habe das Gefühl, dass wir in 2023 mit einer geilen Energie reingehen.
Ja, absolut. Auch der Mut ist ein anderer geworden. Ich erlebe das auch von anderen EDSen. Sagen wir mal, die letzte richtige war 2019. Aber selbst 2019 oder 2017, die Turbo-IDS aller Zeiten, war ja 2017, die Leute wollten ihre Daten auch nicht weggeben, um irgendwas zu verproben. Das heißt, wir haben immer zum Beispiel bei uns bei Opti, machen wir so eine Art Quick-Check. Schauen, gib das ein und du siehst ein paar Praxisdaten. Das haben sonst immer vielleicht über eine IDS 30 Leute, 20 gemacht. Diesmal ist es Faktor 10. Die geben ihre Daten weg, schauen, wo können sie sich verbessern. Das heißt, die Offenheit, mit Sachen umzugehen oder die Offenheit, du siehst ja, wie viele Leute dann immer Fotos machen wollen und dies und das, sich da irgendwie zu präsentieren, irgendwie offensiv über die Probleme, aber auch über die Erfolgserlebnisse zu teilen, um andere daran teilhaben zu lassen, um denen zu helfen, den gleichen Erfolg zu machen. Diese Offenheit ist deutlich in den letzten Jahren mehr geworden, wahrscheinlich oder vielleicht auch durch Corona, aber ich habe es noch nie erlebt, dass es so offen war.
Ja, absolut. Und das führt mich dann auch schon wieder zu Punkt 2. Nämlich, die Menschen sind wieder, also sind generell offen, aber vor allem gibt es jetzt auch die Möglichkeit dazu, ihre Praxis durch Software zu verbessern. Und ich sehe immer mehr geile Lösungen auf den Markt kommen, wie Software Prozesse und Abläufe optimiert. Und vor allem sehe ich auch, dass die PVS offener und offener werden, diese Lösung auch in die bestehenden PVS-Softwares zu integrieren und damit auch ein richtig geiles Nutzererlebnis für die Praxis zu generieren. Also man hat es jetzt zum Beispiel gesehen, ein Beispiel, Solutio partnert mit Rose, ja, und machen ein richtig geiles Controlling, operatives Unternehmenscontrolling, integrieren das quasi sogar in ihre Brand, ja, das gab's ja schon vorher, aber man hat das Gefühl, dass die PVSen verstanden haben, dass ihr Kernbusiness eben das Verwalten der Daten der Patienten ist, aber was man mit diesen Daten dann macht, das ist dann irgendwo, ne, best in practice, können andere besser. Und ich glaube, dass wir das in den nächsten Jahren immer mehr sehen werden, dass die Ökosysteme rund um die PVS größer werden, aber trotzdem einfach zu handeln. Und damit ermöglichen wir natürlich das Managen von größeren Einheiten. Und das ist ja auch der Trend, dass wir immer mehr größere Einheiten haben. Also ist es auch dringend notwendig, dass wir so eine Art, ja, Ökosystem rund um die PVS halt zulassen.
Ja, das ist alles entscheidend. Das waren ja auch schon meine Punkte, wo ich sage, okay, ein bisschen Gefahr ist, dass jeder Closed Shop macht. Und das ist ja nicht im Sinne des Zahnärztes oder der Zahnärztin. Das ist ja im Sinne der abschließenden Industrie. Ich habe mit Frau Zude dazu gesprochen. Sie ist Vorstand der VDDS, der Verband Deutscher Dentalsoftwarehersteller, gestern. Und habe auch nochmal mit ihr die Thematik besprochen. Denn die VDDS-Schnittstellen, die definieren ja Standards, dass andere auf die Daten zugreifen können, ja, dass die Daten miteinander kommunizieren können oder die Datenträgersysteme miteinander kommunizieren können. Und die sind da sehr, sehr hart am Arbeiten, dass das so ist. Also ich hoffe sehr, dass es in die Richtung geht, denn das macht uns die Arbeit, also uns Zahn- oder dir Zahnärzten, allen Zahnärzten die Arbeit dann deutlich einfacher, denn wir sind unterdigitalisiert, signifikant,
ja, ja, ne?
Hatten wir schon öfter drüber gesprochen, es wird nur 1,5% des Umsatzes für digitalisierte Lösungen ausgegeben, Industriedurchschnitt, über alle Industrien sind 4,5%, aber das kommt halt auch, weil kein junges Startup eine Lösung entwickeln konnte, weil es nie einen Zugang zu einem System hatte. Die sind sozusagen am langen Arm verhungert, so könnte man das sagen. Insofern, dein Win, den nehme ich super gern mit als Mutmacher, dass das so weitergeht in die Richtung. Aber erzähl mal, dein dritter Win, mein Lieber.
Ja, dritter Win. Ich habe so ein bisschen geschwankt zwischen KI und 3D-Druck, aber da KI für mich noch super, super früh ist, also ich glaube, in 2 Jahren werden wir unfassbar viel da sehen. Wahrscheinlich wird das mein Win 2025 werden. Entscheide ich mich dann doch für den 3D-Druck. Ich habe gesehen, dass in den letzten 2 Jahren unfassbar viel passiert ist. Und ich glaube, dass wir in den nächsten 12 bis 24 Monaten den Einzug des 3D-Drucks nicht nur für irgendwelche kleinen Prototypen oder irgendwelche kleinen Schienen, sondern auch für ganzen Zahnersatz so langsam sehen werden, weil immer mehr Materialien gedruckt werden können. Es wird immer besser. Also es ist jetzt nicht der Tod der Fräsmaschine, aber gerade wenn es so um Low-Budget-Zahnersatz geht, auch Zahnersatz für vielleicht nicht so entwickelte Regionen, denke ich, dass wir im 3D-Druck sehr, sehr gute 80% Lösungen finden werden und damit auch zum Beispiel das Kassensystem massiv entlasten können, weil einfach dann ZE für Leute möglich wird, die sich selbst einen Eigenanteil von 500 Euro für eine Prothese nicht leisten können.
Ja. Da hast du recht, aber mit dieser These, was bedeutet das für die Labore?
Die Labore haben dann endlich Zeit für die hochwertigen Arbeiten, die Keramikarbeiten, all das Service am Patienten. Also jede Disruption am Markt schafft immer wieder Platz für Neues. Und wir haben ja auch, glaube ich, wann war das, vorgestern drüber gesprochen, dass wir wieder mehr am Patienten sein müssen, dass die Bürokratie, also KI würde dann zum Beispiel auch, sag ich mal, im Zimmer entlasten, am Empfang entlasten. Und dann haben wir wieder mehr Zeit für die eigentliche Behandlung. Und ich glaube, dass die Techniker dann mehr Zeit haben, wirklich wieder am Patienten die Farbe, Form auszuwählen. Ich glaube, dass die Labore sich in den nächsten Jahren neu erfinden müssen, ja, dass sie sagen, okay, wir besitzen vielleicht ja auch dann diese Maschinen. Es ist ja auch nicht so, dass unbedingt das in der Zahnarztpraxis sein muss. Trotzdem glaube ich schon, dass es immer mehr große Praxislabore geben wird, auf jeden Fall. Also von der Seite entsteht ein neuer Markt. Also der ist auch schon länger im Entstehen. Aber ich glaube schon, dass es eher so dahin geht, dass sogar die Labore höherwertige Arbeiten ausführen können, weil die Low-Budget-Sachen dann eben durch Maschinen gemacht werden.
Ich glaube, man muss zur Kenntnis nehmen, dass man so einen Trend eh nicht aufhalten kann. Das heißt, man muss ihn nehmen,
sowieso,
und muss drauf surfen und muss dann gucken, was man das Beste daraus macht. Aber auch wie immer, und das ist ja auch gut so, es gibt ja dann eine gewisse sozusagen zerstörerische Kraft, diese schumpeterische Kraft des Zerstörerischen, weil da sehr viel Neues mit entsteht. Und in der Vergangenheit, immer wenn etwas zerstört wurde, ist es danach etwas Größeres neu entstanden und wurden wieder mehr Arbeitskräfte benötigt, um wieder bessere Sachen zu machen. Wer weiß, wo wir da irgendwo hinkommen. Ja? Gestern hatte ich ein interessantes Gespräch mit einer Fakultätsleiterin einer Zahnklinik in Afrika. Ich glaube, es war in Angola oder so. Und die nehmen zum Beispiel im UK bei den Kindern die Einer raus. Ne? Die nehmen die Einer raus und später nehmen sie im OK die Dreier raus. Ne? Die haben gar keine andere Chance, weil die Tuberkulose, die müssen die Einer rausnehmen, weil sie den Zugang legen müssen für, wenn bei Tuberkuloseerkrankung, dass sie da in den Mund reinkommen und so weiter. Wenn ich dann überlege, mit welchen Mitteln die da arbeiten, dass die teilweise nicht in ihre Zahnklinik reinkommen, weil da Löwen irgendwie ein Zebra davor erlegt haben und dann 3 Tage an dem Zebra rumkauen, dann kommen sie nicht in die Zahnklinik rein. Ich habe gestern Geschichten erfahren, das ist phänomenal, was wir eigentlich für ein Niveau hier haben, ja, und auf der anderen Seite, wie schwierig das ist, eine Zahnversorgung für die andere Hälfte der Menschheit irgendwie aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, indem du als renditestarker Zahnarzt in diese Lösung investieren kannst, früh investieren kannst, haben die Firmen wieder die Möglichkeit, ihr Geld in Forschung und Entwicklung zu stecken. Genau. Dadurch wird es effektiver und dadurch können sie es in andere Regionen für sehr, sehr viel weniger Geld verkaufen. Und ich glaube, das ist insgesamt ein phänomenal guter Trend.
Ja. Sehr schön gesagt, Christian. Ja, das waren meine 3 Wins.
Ja, lieber Stefan.
Unsere Dental Late Night auch von der EDS.
Wir machen heute, also wir schneiden die zwei Sachen zusammen und dann haben wir, glaube ich, eine kleine Show für unsere Podcast. Aber nochmal der Shootout für die Messebesucher. Besucht das Team Stefan, Denta 1. Ihr seid in Halle 10.1, ja, ne?
Ja. B31.
Halle 10.1, nicht zu übersehen, wenn ihr uns, das Opti-Team, besuchen wollt. Halle 4.1, Stand A88 an der Rolltreppe, auch nicht zu übersehen. Wir freuen uns auf ganz tolle Gespräche.
Auf jeden Fall. Macht's gut. Ciao.
Wenn Ihnen diese Folge live von der EDS gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann freue ich mich über eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes. Ein Halbsatz, 5 Sterne. Das würde mich wirklich freuen und hilft beim Algorithmus. Und wenn Fragen sind, einfach an henrici@opti-hc.de. Ich wiederhole, henrici, H-E-N-R-I-C-I, @opti-hc.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.